Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Dr. Michaela Dahne, praktizierte Biochemikerin. Und wir unterhalten uns heute über die Lehre nach Also mega spannend. Und ich denke mal, das bringt uns heute so einige Erklärungen zu uns selbst und zu den Menschen, die uns umgeben. Aber erstmal herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
Okay, hallo, hier ist eben Michaela, wie die Doris gerade schon gesagt hat. Ich bin jetzt aus Spanien zugeschaltet. Seit 35 Jahren lebe ich in Spanien, in der Nähe von Alicante, in einem kleinen Dorf. Mein Werdegang war ein bisschen wie die krumme Kurve bei Galileo. Soll heißen, ich bin auf mein Ziel nicht auf der Geraden angekommen, sondern über Umwege. Das heißt, erst habe ich Biologie in Düsseldorf studiert, dann bin ich mit einem Stipendium nach Spanien. Dann habe ich festgestellt, dass Forschung in Spanien so nicht geht, wie ich mir das gedacht habe. Dann musste ich eine Weile mit Miguel seine Praxis machen. Mein Mann, den ich in der Zwischenzeit dann geheiratet habe, was mich natürlich am Zurückkommen gehindert hat, der hat Medizin studiert und wir haben dann beschlossen, wir machen eine naturmedizinische Praxis, haben Homöopathie gelernt 3 Jahre und haben dann festgestellt, die Homöopathie alleine ist mir als Wissenschaftlerin viel zu unlogisch. War für mich schwierig zu verstehen, wie das zusammenhängen soll. Da sind einige Klippen, die mir damals überhaupt nicht klar waren. Und dann habe ich noch Spagyrik gelernt ein Jahr, habe gedacht, vielleicht finde ich da wurde ich schon eher fündig. Und dann war ich irgendwann etwas frustriert in Düsseldorf bei meiner Großtante, die hat 1920 Medizin studiert, als eine der ersten Frauen in Deutschland überhaupt. Und die hat zu mir gesagt, lies doch mal Paracelsus, da findest du alle Antworten. Und siehe da, so war es. Denn Paracelsus ist ein Universalgelehrter gewesen, der viel, viel mehr Zusammenhänge kannte, als es später noch, Hahnemann hat Teile wieder aufgegriffen, aber eben nur Teile. Und das gesamte Denkgebäude des möglichen Abendlandes sozusagen ist bei Paracelsus. Dann bin ich zurückgegangen in der Forschung, alle Quellen, auf die Paracelsus zugreifen konnte. Das heißt, ich habe dann alle Werke gelesen, die ich von Hildegard von Bingen bekommen konnte. Dann habe ich die damaligen Gelehrten aus Spanien gelesen, logischerweise. Da hilft mir dann, dass ich die alten Sprachen alle kann. Also auch Latein und Griechisch und Altarabisch notfalls auch noch mitmachen kann. Also und habe da auch Leute, die mir helfen. Kurzum, ich bin dann immer weiter zurückgegangen bis zu der Historia Naturalis von Plinius und von dem dann noch weiter zurück bis auf das Buch des Tod der Ägypter. Und dann hatte ich klar, wie alles zusammenhängt. Und das habe ich dann in dem ersten Buch Heilgeheimnisse des Paracelsus mal zusammengefasst. Und Miguel hat parallel dazu, und das ist das Kostbare jetzt an dieser Forschung, es ist nicht eine rein theoretische Forschung, sondern Miguel hat in unserer Praxis alles, was mir auffiel an Zusammenhängen, angewendet. Und das jetzt seit mehr als 25 Jahren. Und in der Zwischenzeit schreiben wir natürlich immer mehr Bücher, aber vor allem geben wir Unterricht, wir bilden Nachwuchs aus, denn irgendwann können wir ja nicht mehr weitermachen. Und das heißt, ich gebe sehr viele Seminare und Interviews, damit dieses Wissen nicht nochmal 500 Jahre verloren geht. Und damit diese Zusammenhänge erkennbar bleiben und ich traue, da ich den rein digitalen Medien nicht traue, dafür bin ich zu altmodisch, schreibe ich eben auch viele Bücher.
Glück. Das macht es uns dann auch leichter, da einzusteigen. Und wenn man mal überlegt, das ganze Wissen war ja im Endeffekt mal gesammelt und vorhanden. Und dann ist das ja alles wieder so in Vergessenheit geraten.
Ja, da sind viele unbequeme Sachen bei gewesen. Es sind 4000 Seiten, die Paracelsus uns hinterlassen hat, an denen man ganz schön kauen muss. Nicht nur, weil er so chaotisch war im Aufschreiben oder weil die Schüler das teilweise aufgeschrieben haben, sondern weil da wirkliche Hämmer drin verborgen sind. Und die zu akzeptieren, fällt vielen Menschen damals schon schwer und ist für heute noch schwerer.
Steht denn da so zum Beispiel drin?
Da stehen solche wirklich revolutionären Dinge drin, dass alle Materie dreigeteilt ist. Sie hat eine körperliche Ebene, eine Stoffwechselebene und eine psychische Ebene. Und das gilt eben nicht nur für Menschen und ein bisschen für Tiere und schon gar nicht mehr für Pflanzen und Steine sind tot. So läuft das nicht. Die Alchemisten, Paracelsus bezeichnete sich als alchemistischer Arzt, haben gesagt, die gesamte Materie ist beseelt. Das sind so Sachen, die können die Menschen heute kaum akzeptieren, weil die geistigen Dimensionen immer mehr negiert werden und immer weniger gepflegt werden, um es mal so zu sagen. Und das ist schon mal so ein Ding, was gar nicht geht. Da stehen auch solche Sachen wie alles ist Schwingung. Gut, das wissen wir über die Physik. Die physikalischen Sachen, die konnten wir gut bestätigen. Es gibt das Gesetz, das hermetische Gesetz der Polarität und solche Dinge. Aber dann schreibt er solche Sachen wie alle Materie ist gezeichnet. Und natürlich als Gläubiger hat Paracelsus gesagt, Gott, also die Schöpfung ist gezeichnet, damit der Mensch alles findet. Das ist, daraus resultiert die Signaturenlehre. Und gezeichnet wurde sie mit Hilfe des Einflusses des Großen auf das Kleine, also über physikalische Prozesse. Und da sind wir direkt bei den Schwingungen, nämlich, das kann man nachlesen, schon auch lange vor Paracelsus, das Große prägt das Kleine, das ist das Gesetz vom Makrokosmos, Mikrokosmos. Und wenn wir um uns herum solche großen Massen haben, wie es unsere Himmelskörper sind, Sonne, Mond, Mars, Merkur, Venus und alle bis hin zum Saturn, dann prägen die Materie tatsächlich durch Schwingung, durch Wellen und Resonanzphänomene auf unserer Erde. Und alles, was hier auf der Erde ist, ist anders, als wenn wir auf einem Planeten in einem anderen Sonnensystem leben würden. Und wir haben heute sehr schöne Nachweismethoden darüber, weil die NASA ja nicht nur die Farben der Himmelskörper und das Aussehen der Himmelskörper fotografiert hat, sondern auch die Schwingungen aufgenommen hat. Das heißt, die und in den hörbaren Bereich gesetzt, sodass wir das tatsächlich heute verifizieren können, was damals in diesen Büchern stand. Und das finde ich so toll. Wir können ganz viele Sachen verifizieren, die man im Prinzip damals nur glauben musste. Die müssen wir heute nicht mehr glauben. Die können wir nachweisen.
Wir haben ja immer gerne für alles Beweise.
Ja, natürlich. Das liegt aber daran, dass der Mensch ein wissbegieriger, forschender Geist ist, im besten Falle. Und nicht Sachen vorgeformt, die einem erklärt werden, von wegen, das ist ganz toll für deine Gesundheit oder das ist harmlos. Damit sollte man sich nie begnügen, sondern immer, immer nachfragen. Weil sonst, das gehört zum Menschen dazu, dass man wissbegierig ist. Das macht und das unterscheidet uns im Prinzip nicht vom Tier, die sind auch wissbegierig und neugierig. Da sind, denen können wir im Gegenteil da nur mal zugucken und von lernen. Sondern das unterscheidet uns einfach von Bakterien auf der Agarschale. Das mal zu sagen. Ja, und darum bin ich so fasziniert davon. Da war noch ein Satz, der mich sehr begeistert hat bei Paracelsus. Da stand nämlich, es gibt gar keine kranken Menschen. Also es gibt gar keine Krankheiten, tödliche Krankheiten. So wie heute Krebs und sowas so empfunden wird, sondern es gibt nur kranke Menschen. Und die Krankheit kommt vom Kopf und dann geht sie runter auf den Stoffwechsel und vom Stoffwechsel auf die körperlichen Ebenen. Und genauso kann man das Ganze wieder in die psychische Ebene und von dort aus heilen und zurückgeben. Das würde man quantenphysikalisch heute sagen, dass vom Meer der Möglichkeiten werden Wellen dekohärent und dann werden sie materialisiert. Das heißt zum Beispiel, dass Tumorzellen solche runden Strukturen, tränenförmig oder kugelförmig, die sind im Prinzip materialisierter Kummer oder materialisiertes Trauma. Und so wie es gekommen ist, kann man es auch wieder ins Meer der Möglichkeiten zurückschicken, also in die Welle, dass es eben nicht mehr im Körper ist. Und das sind Prozesse, die müssen erstmal verstanden werden, damit wir überhaupt mal effizient wieder heilen können. Nicht nur therapieren. Therapieren heißt, einen Ist-Zustand irgendwie erhalten. Mit Medikamenten. Aber das heißt nicht heilen. Heilen heißt, den Zustand von vorher wiederherstellen. Und das ist ein antiphysikalischer Prozess. Denn du kannst ja normalerweise wegen des Entropieerhaltungssatzes, wegen der Entropie und des Energieerhaltungssatzes, kannst du nicht zurückgehen in der Zeit. Aber heilen ist genau das. Du versuchst etwas, was kaputt gegangen ist, wieder so hinzubekommen, dass es so ist, wie es vorher war. Und darum ist Heilen immer antiphysikalisch und somit magisch. Und in dem Moment, wo diese magische Komponente fehlt, heilen die Leute gar nichts und behandeln nur und machen da nur ein Geldgeschäft draus.
Ja, was ist denn heute noch magisch an der Heilung?
Jede Heilung ist magisch, wenn ein Patient alleine behandelt wird. Wenn ein Arzt seine Hände benutzt und einen Patienten behandelt mit seiner Hand, dann vollzieht er eine magische Handlung, weil er seine Absichten und seine guten Absichten mit ins Feld bringt und dafür sorgt, dass dieser Patient diese positive Energie aufnehmen kann und etwas wird. Das gehört einfach zur Therapie dazu. Wenn aber der Arzt auf den Bildschirm schaut, und dann so ab und zu mal den Patienten anschaut und dann sagt, ja, was haben Sie denn? Und dann zack, 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 sofort vorgefasste Meinung, sofort Therapie ausgespuckt. Ja, da muss ich mich nicht wundern, dass das zu gar nichts führt. Das ist verschwendete Zeit. Sonst gar nichts. Und so war das eben nicht. Zu Paracelsus-Zeiten war es anders.
Das ist ja dann quasi das, was man heute so Spontanheilung nennt.
Ja, aber das sind alles so blöde Worte von Rationalisten, die einfach nicht akzeptieren können, dass es Sachen gibt, die sie nicht sofort sehen oder sofort anfassen oder sofort quantifizieren oder sonst wie mit ihrem dürftigen rationalen Vokabular zusammenfügen können. Ich habe gestern in Wikipedia über Hildegard von Bingen, meiner Spezialheldin, nachgelesen, dass ihre Visionen wahrscheinlich auf eine Migräne zurückzuführen sind. Ich meine, wer sowas schreibt, der muss so dumm sein, dass es schon wehtut.
Ja.
Ja.
Erklärung.
So, ja, wie gesagt, in unserer heutigen Welt wird die Sachen so zusammengepackt, als gäbe es die geistigen Dimensionen nicht. Und das ist natürlich unendlich traurig. Und ja, vereinsamt.
Da sind immer die beiden Sichtweisen. Da ist dann immer die Frage, was man hat. Aber ich meine, es kann sich ja jeder damit auseinandersetzen und mal hinterfragen, na, stimmt das denn alles, was mir da so erzählt wird? Und ja, also ich merke so, die Zeit ist einfach reif, dass jeder mal wieder mit den alten Themen auseinandersetzt. Früher wurden viel, viel mehr mit Pflanzenheilkunde. Ne? Ich weiß noch, da hatte jede Familie, ihre Tees und sowas im Garten wachsen und selber getrocknet und nicht, ich gehe mal in den Supermarkt und kaufe mir da einen Pfefferminztee oder irgend sowas. Ich habe schon so das Gefühl, dass meine Zeit heute wieder da ist, einfach das alte Wissen wieder zurück.
Ja, das ist wesentlich, weil die normale Medizin, die wird immer giftiger. Das heißt, wir vertragen die Sachen auf die Dauer immer schlechter. Wenn das Essen so künstlich ist und wenn das Wasser nicht gut ist und die Luft nicht gut ist und wir im Prinzip sehr wenig Möglichkeiten haben, an wirklich Wertvolles heranzukommen, dann ist jede Tomate, die wir auf den Balkon ziehen, und jeder Thymian in einem Törtchen, den wir selber da reingesetzt haben, wertvoll. Das heißt, das bisschen, was uns von der Natur geblieben ist, wird immer wertvoller. Weil dort sitzen immer noch Kräfte der Natur, die mit uns etwas zu tun haben. Stein, Beton und Stahl haben mit uns gar nichts zu tun. Und die können uns im Prinzip nichts beitragen, mit dem wir gedeihen können. Also das ist, was die Leute immer ignorieren, ist, wir sind, auch wenn die Versicherungen uns so behandeln, wir sind keine Autos. Wir funktionieren so auch nicht. Und dieses mechanistische Denken und dieses Behandeln, als wären wir Autos, nach dem Motto, wo ist was kaputt, dann müssen wir das Teil austauschen, oder wo ist was verstopft, dann kommt da ein Rohr frei rein oder irgendwie sowas. So läuft es ja alles nicht. Und wenn wir dann aber eine Medizin haben, die so funktioniert, dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass das keinen gesund macht. Und ich glaube, denn immer mehr Menschen fällt auf, dass sie nicht gesund werden oder dass sie sich nicht ganz fühlen und nicht wohlfühlen in ihrer Haut. Und ich denke mir, da wird es dann einfach sehr wichtig, neue Wege zu suchen oder alte Wege neu zu beleben. Einer der Wege dabei ist natürlich die Signaturenlehre, weil Paracelsus gesagt hat, auch die Menschen haben Signatur. Und da kam man nämlich auf das, was wir dann heute Biotypen nennen. Das heißt, er hat gesagt, der Mensch erkrankt nicht zufällig. Das sind keine Strafen. Im Prinzip handeln die Rationalisten heute ja so, als ob wir alles zufällig bekommen können. So wie früher man gesagt hat, Strafen Gottes. Das ist natürlich Unsinn. Der Mensch erkrankt nach seiner Natur. Und das merkt man schon daran, wie man darauf reagiert, wenn man sich erschrickt. Also so eine richtige Schrecksituation. Oder wenn einer Stress hat. Schau an, wie reagieren die einen. Den einen rast das Herz. Den anderen gibt es Bauchkrämpfe. Der nächste kriegt keine Luft mehr. Und das ändert sich nicht, das ist immer gleich. Das sind aber Reaktionen der 7 Biotypen. Ich kann dir direkt sagen, wie wer reagiert, wenn ich dessen Biotyp kenne. Und das ist die Prägung, die er mitbekommen hat, der siderische Körper, der darüber Aufschluss gibt. Wo geht's hin? Welches Organ ist betroffen? Du erkrankst nicht zufällig. Und du erkrankst immer in deiner Natur, in den Sachen, die dir von der Natur mitgegeben wurden. Und wenn ich das einmal weiß, kann ich natürlich auch entsprechend reagieren. Das ist im Prinzip der wirkliche, tiefere Sinn der Signaturenlehre. Das wird heute einfach so lächerlich gemacht nach dem Motto, ja, und weil das Pfeilchen leberförmige Blätter hat, soll es die Leber heilen. Ja, Leute, so einfach ist es nicht. Das ist einfach, die Prägung der Natur ist auf ganz vielen Ebenen, auf, wie gesagt, wieder den drei Ebenen sichtbar. Und dort sieht man sofort die Resonanzschwingungen. Bei Pflanzen ist es noch am einfachsten zu zeigen oder zu erklären. Und bei Menschen wird es dann etwas komplexer. Wenn du willst, dann zeige ich es vielleicht mal.
Gerne, ja.
Zumindest mal, wenn wir auf die Menschen kommen. Ich gucke mal eben. Ja, genau. Hier haben wir jetzt etwas, wo du siehst, die Dreiteiligkeit des Menschen, was überhaupt mit Signatur des Menschen gemeint ist. Wir haben drei Teile immer und überall. Das, wie ich sagte, die Struktur, dann die Stoffwechselebene und nachher die psychische Ebene. Die Struktur bei uns ist erstmal vorgegeben durch die DNA, Erbgut. Da sind sich alle einig. Darum manchen sie ja hier so gerne dran herum. Alle Forschung, die es heute gibt in Biologie und Medizin, geht immer auf die Genetik, also auf die rein strukturelle Ebene. Das ist schön, das passt zu den Rationalisten, daran herumzumurksen. Es gibt aber Gott sei Dank auch Forschungen, die sich heute Epigenetik nennen, die gezeigt haben, dass keineswegs alles so festgeschrieben bleibt, wie wir es mitbekommen haben von den Eltern. Das ist zwar das Material, was wir von den Eltern bekommen, aber wir haben das doppelt. Wir haben immer eine Seite und eine Backup-Kopie. Und jetzt ist die Frage, wenn wir dadurch, dass wir ja von den männlichen und weiblichen Gametozyten haben wir dann immerhin weibliche und männliche Abgutanlagen und normalerweise überwiegt die gesunde über die schlechte. Das heißt, eine Zelle aktiviert immer den gesunden Teil. Und selbst wenn zwei Kranke da sind, dann ist es noch möglich, dass die sich reparieren. So, und wie reparieren sich Sachen oder wie verschlechtern sich Sachen? Durch unsere Lebensumstände. Da kommt dann die ganze Epigenetik drum. Wie bewegen wir uns? Was essen wir? Wie viele Giftstoffe nehmen wir uns ein? Und wie viele Medikamente werfen wir uns ein? Wie geht es uns psychologisch? Wie viele soziale Bindungen haben wir? Sind wir verheiratet? Haben wir Kinder? Und so weiter und so fort. Das heißt, das hier modifiziert dieses. Aber dann gibt es noch ein drittes und das kannte eben nach Paracelsus keiner mehr und das ist der siderische Körper. Das heißt die Prägung, die wir durch die Himmelskörper bei Geburt abbekommen. Die Astrologen machen ihre Radixhoroskope, aber das Problem dabei ist, dass sie nicht richtig die nicht in Echtzeit einstellen. Ich benutze daher ausschließlich Astronomieprogramme. Also die den Himmel so repräsentieren, wie er ist. Das heißt, ich stelle ein Datum ein und gucke mir, wie war der Himmel zu dem Zeitpunkt der Geburt meiner Patienten. Kann ich auch bei Berühmtheiten machen, habe ich bei vielen gemacht, bei Herrschern, bei Physikern, bei Musikern, bei Malern, logischerweise, um zu gucken, gibt es da etwas, was man sehen kann. Ah, und die ganzen berühmten Schauspieler, die immer nur sich selbst spielen. Das kann man also auch sehr schön schauen. Und da findet man dann einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Hier zum Beispiel, das ist ein einfaches Beispiel, Hector Berlioz, Franzose, war Venusgeborener, Mozart übrigens auch. Und solche Musik machen sie auch. In dieser Musik finden wir immer die Suche nach Harmonie und immer finden wir dort die Quinte als wichtigstes Intervall. Und die Quinte ist die Zahl 5, 5 ist der fünfte Planet Venus. Da gibt es einen ganz direkten Bezug zu. Anders ist das, wenn man sich manchmal so berühmte Maler anschaut. Da sind viele Sonnenmenschen dabei. Weil Auge das Wichtigste ist. Das Augeorgan ist das Wichtigste. Aber wir können auch welche finden, wie zum Beispiel Marc Chagall, der war Venus wieder. Und die Lieblingsfarbe der Venus ist blau, blau und rosa. Und siehe da, finden wir in den Chagall-Bildern dominant. Und natürlich auch dessen Hinwendung zu Harmonie und Schönheit. Wir können im Prinzip einiges, wenn wir diese Prägungen anschauen, wir schauen uns an, okay, wer war hier in dem Sternzeichen drin? Und wenn da nur einer ist, ist das sehr einfach. Wenn es mehrere sind, dann muss man gucken, wer ist dominant gegenüber anderen. Das ist ein Komplett, das muss man lernen. Das ist nicht selbsterklärend, diese Programme. Aber man findet die Gesetzmäßigkeiten dazu eigentlich bei den ganz alten Schriften der arabischen Astrologie oder bei Paracelsus selbst. Und das sind so Dinge, die sind einfach ganz offensichtlich. wo ich immer denke, mein Gott, da hätte man schon, das hätte man immer wieder anschauen können. Die Menschen wissen es ja. Wenn du rausgehst nachts, dann siehst du ganz dominant einen der Himmelskörper oft, der näher kommt oder der weiter weg ist. Und dann kann man sich schon vorstellen, was das macht, wenn da unter diesem Einfluss dieser Licht und was wir heute über die NASA wissen, Klangwellen, einer auf die Welt kommt. Und dass das sich ändert. Es ist also ja nicht regelmäßig. Die Leute sagen, ja, der ist Sternzeichen Skorpion, das ist ein wilder Mars-Typ. Nein, das ist er nur, wenn der Mars in dem Jahr auch im Skorpion steht. Dann ist es ein Archetyp. Aber die bewegen sich in jedem Jahr anders. Man muss es schon wirklich anschauen. In jedem Jahr stehen diese Himmelskörper anders, weil die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und dann sind die auch noch auf elliptischen Bahnen, mal nah, mal fern der Erde. Da muss man schon mal genauer hinschauen, dass man sieht, wer ist denn jetzt da.
Das heißt, verallgemeinern, das ist ja schon mal gerne, ne, dass man das in so einer die Eigenschaften, ich bin zum Beispiel Zwilling, ne, die Eigenschaften des Zwillings, Luftzeichen und ich weiß nicht was. Und dann lese ich das durch und dann denke ich, nee, das stimmt aber ganz viel nicht. Ich finde mich da gar nicht.
Ja, das ist so, das mit der Luft ist schon richtig. Die Elemente hängen am Sternzeichen, das ist schon wahr. Aber das sehen wir ja auch beim Mondkalender, wenn also der Mond im Zwilling steht, diese 3 Tage, die er im Zwilling dann steht, in der Zeit ist Luftzeichen, das ist der Moment, wo ich in meinem Garten die Blüten pflücke. Das ist schon gut, das stimmt das. Aber es kommt bei der Prägung der Menschen, die sind ja viel näher an uns dran, rein physikalisch an der Entfernung, sind die 7 Himmelskörper unseres Sonnensystems natürlich viel präsenter und wichtiger. Und die können dann Eigenschaften von den Sternen noch übernehmen oder eben nicht.
Ja, und das macht ja ganz viel. Also ich bin ja, nehmen wir mich jetzt mal zum Beispiel, ich bin Aszendent Widder, das heißt Zwilling und Widder.
Ja.
Was würdest du da so drin sehen?
Ich würde mir gucken, wo sind die Himmelskörper? Das können wir auch gerne mal machen.
Ja.
Dann, warte, wo habe ich das denn jetzt? Wo kann ich kompatieren? Kantaya, so. Moment. Dann werden wir es mal starten. Das ist Astronomie.
Finde ich mega spannend. Dann machen wir das mal genau an einem Beispiel. Wir erklären das Ganze jetzt an einem Beispiel.
Wir erklären es ganz am Anfang. So, jetzt nennst du mir mal dein Geburtsdatum.
18.06.68.
So, das ist das Nette, die Physiker haben das berechnet, anhand der Geschwindigkeit der Himmelskörper können die genau berechnen, wann wo wer stand. Früher hatte man astronomische Tafeln, ich habe aus der Zeit von Paracelsus noch welche zu Hause, da konnte ich jeden Tag, muss man nachschauen, wo ist wer. Aber das haben die Astrologen früher gemacht, weil sie eben nicht nur Astrologie gemacht haben, sondern auch Astronomie, das heißt reale Sternbeobachtung. Und das ist sehr, sehr wichtig in diesem Falle. So, jetzt muss ich mal sehen, ich komme hier gerade nicht vorbei. So, Gemini, jetzt wechseln wir auf den Zwilling und stellen den mal ein. Der sitzt nämlich genau auf der das ist kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Und zwar darum, hier ist der Zwilling. An dem Tag deiner Geburt hat der Mars dort gestanden, Venus dort gestanden, Sonne dort gestanden und Merkur. Du hattest, und jetzt ist das so, wenn mehrere dasteht, dann sagt man, ein Geburtsherrscher, der bestimmt den Biotyp und 3 Paten. Die geben noch Eigenschaften hinzu, wie die Patentanten bei Dornröschen, die da so alle um die Wiege rumstehen und Geschenke verteilen. Das machen hier die Himmelskörper auch. Aber einer ist für dich nachher entscheidend, macht den Biotyp und der ist entscheidend für dein Leben, vor allem für dein gesundheitliches Leben. Und im Zwilling ist es so, da dominiert der Merkur. Man sagt, der Merkur steht hier in seinem eigenen Haus. Der Merkur harmoniert mit dem Element Luft. Und der Merkur harmoniert mit den einzelnen Sternen. Ich könnte die jetzt alle anklicken und hier mit dem i-Programm die Flammenfarbe anschauen, das heißt die Spektralfarbe des Himmelskörpers. Und da finde ich lauter orangefarbene K-Sterne. Und dann gehen die natürlich verstärken durch ihre Farbe und ihr Licht den Merkur und nicht die anderen 3. Das ist der Grund, warum man sagt, es steht in seinem Haus, in seiner Würde und die anderen nicht. Das heißt, bei dir ist es so, du hast den hier als Biotyp, Biotyp Nummer 3, Merkur und du hast drei Paten. Die Sonne gibt Lebensenergie dazu, Mars Durchsetzungskraft, Venus Schönheit, das ist auch immer gut, wenn man die dabei hat. Aber entscheidend ist Merkur. Was bedeutet das jetzt? Auf der reinen Stoffwechselebene oder auf der rein körperlichen Ebene würde es heißen, aufpassen mit Schleimhäuten. Und angeborene Neigung zur Entzündung. Und Austauschorgane, alles, was mit Austausch zu tun hat, das sind also natürlich die Atemwege, aber das sind auch überall, wo Schleimhäute sitzen, um Sachen miteinander zu verbinden. Eines, wo es auch ganz wichtig drum ist mit dem Austausch, bedeutet auch von innen und außen, und das ist unser Immunsystem. Das heißt, damit es dem gut geht, ist die nächste Ebene, schaue ich dann auf die Stoffwechselebene und schaue, wie geht es denn den einzelnen Sachen, sind Entzündungsfaktoren im Blut, wenn mir jetzt einer als Patient kommt, angenommen du kämst zu mir als Patientin, würde ich schauen, habe ich tatsächlich CRP erhöht, habe ich, fehlt vielleicht Zink fürs Immunsystem, sobald irgendwas ist, und natürlich muss ich mir die Atemwege anschauen und dann weiß ich aber auch ein paar andere Sachen. Ich weiß nämlich auf der dritten Ebene, auf der psychischen Ebene, Merkur hat Rednertalent. Nicht umsonst machst du, was du tust. Das heißt, reden können, Kommunikation, Austausch mit anderen. Und das kann sein Austausch mit anderen Menschen. Das kann sein Austausch mit ganz anderen Spezies, in diesem Fall Tiere und Pflanzen. Und das kann Austausch sein mit der unsichtbaren Welt. Darum sind die Merkurialen auch spirituelle Menschen, die mit der Anderswelt zurechtkommen und meistens keine reinen Rationalisten sind, auch wenn sie gut rational und logisch denken können. Der Puls schlägt auf der rechten Schläfe und das ist anders als bei der linken Schläfe, es sind die Mondgeborenen, die sind rein intuitiv emotional. Und der Merkur kann das verbinden. So, das sind so Sachen, die weiß ich dann. Ich weiß also auch zum Beispiel, wenn ich einen kranken Merkur habe, muss ich unbedingt gucken, ob seine Beziehungswelt in Ordnung ist. Oder ob da nicht irgendwelche traurigen Sachen passiert sind, die dazu führen, dass es dem Merkur-Menschen schlecht geht. Und dann schlägt es runter auf Stoffwechsel und auf den Körper. Und natürlich sind alle diese Entzündungen von hier ist irgendetwas krank. Und was kann auf der psychischen Ebene angefangen haben, fast immer. Es ist so, der Merkur, der somatisiert sofort, bekommt schnelle, heftige Erkrankungen, das liegt an dem Element Luft, aber ist auch ganz schnell wieder weg. So wie es einen angeflogen hat, so geht es auch wieder weg. Das ist immer das Gute. Bei den schwerkranken Merkuren erinnere ich Sie immer wieder dran, aktiviert euer Kraftwesen, das ist nämlich der Phönix. Der Phönix, der sich aus der Asche wieder erhebt, und das sage ich zu den ganz Kranken. Ich sage, denkt an den Phönix, erhebt euch aus der Asche, raus aus dem Bett, raus aus der Opferhaltung, raus aus diesem ganzen Fang von vorn an. Wie der Merkur das macht. Das ist moderne Paracelsus-Medizin. Und jetzt kannst du dir auch den gesamten Komplex der Mittel vorstellen. Der wird nämlich die gleiche Signatur haben. Der wird also, werden es Pflanzen sein auf dem merkurialen Bereich. Hast du dann, wenn du dann schaust, geh noch mal in was anderes. Ja. Gehen wir dann direkt zum Merkur. Und da habe ich dann einfach eine Liste von Pflanzen, die ich auswähle. Siehst du das jetzt? Das sind die Merkurpflanzen. Die haben zum Thema Atemwege, Entzündung, Immunsystem. Die kann ich verräuchern, die kann ich als ätherisches Öl verwenden, in eine Duftlampe stopfen, die kann ich als Tee kochen oder die kann ich spagierisch zu mir nehmen. Aber ich weiß, ich muss in dieser Gruppe fündig werden. Die kleinen, winzigen Lippenblüten, die es in allen Farben gibt und die so starke Düfte haben, das Element Luft, ist nirgendwo stärker vertreten als in den Merkurpflanzen, nämlich diese unscheinbar, also wenig fürs Auge bieten, aber alles für die Nase. Das ist das Faszinierende dabei. Das heißt, ich weiß dann auch, wo sind meine Mittel? Das weiß ich einfach ganz schnell. Ich kann dann auch gucken, was gehört hier an Tieren dazu, wenn ich Tiermittel nehme in der Homöopathie. Da sind sie, die Vogelmittel. Das ist das Similis, das kleine Eichhörnchen, das immer überall rennt und arbeitet und tut und macht und dann vergisst es, wo es die Nüsse abgelegt hat. So wie manche Leute nicht mehr wissen, unter welchen Worten sie in ihrem Computer die Nüsse versteckt haben. Das ist, die sind eben manchmal, dann ein bisschen verplant und müssen sich noch viel mehr bewegen als andere, weil sie es eben nicht alles systematisch angehen. Dafür haben sie aber kreative und inspirative Ideen. Das heißt, wir haben ein paar Sachen, die dann einfach ganz offensichtlich sind. Dann hast du noch etwas. Zum Merkur gehören diese, die Pilze. Die Pilze sind Mittlerwesen zwischen Tier und Pflanze. Und als solche sind sie merkurial eigentlich alle. Allen voran der Reishi, wenn wir bei Heilpilzen sind. Sonst der Champignon, wenn wir bei Speisepilzen sind. Und was liefern die uns noch? Große Mengen Zink. Und ganz viele Mineralien und Spurenelemente, die das Immunsystem aufplustern. Und damit wissen wir dann auch schon, im Speiseplan sollten die eine Rolle spielen. Das sage ich allen Merkurgeborenen, esst Pilze. Weil ich bin nicht so der Superfan von Nahrungsergänzung. Es ist nämlich auch schon wieder so eine kommerzielle Schiene. Auch nicht natürlich. Natürlich ist, in den Wald zu gehen, Pilze sammeln und die zu essen. Und das sind so Sachen einfach, da kann man ganz genau sehen, in welche Richtung geht nachher so ein Therapieplan. Wenn du Paracelsus-Medizin machst, dann stellst du fest, wer ist mein Patient? Was ist da für eine Signatur dahinter? Dann höre ich mir die Krankengeschichte an und suche die mittelgleicher Signatur dafür raus, auf allen Ebenen. Das heißt, etwas Pflanzliches, etwas vielleicht Pilziges, etwas Tierisches und logischerweise ein paar Aktivitäten, zu denen dann in dem Falle, wenn es sich hier um Merkur handelt, würde ich Aromatherapie immer empfehlen und ich würde mal etwas mit Bewegung suchen. Habe ich einen Mondpatienten, suche ich etwas mit Musik. Habe ich einen Sonnenpatienten, suche ich etwas mit Licht. Also das heißt, das sind auch Therapien, die dann dazukommen, sodass ich das Ganze abdecken kann.
Eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Normalerweise, wenn wir krank sind, wir gehen zum Arzt, wir bekommen was verschrieben, ne? Mittel XY bekommen alle anderen auch und dann soll es uns ja besser gehen. So. Ja. Das erklärt ja. Es kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Wenn jeder komplett anders ist und was anderes benötigt, ich bekomme ja dann gar nicht, was ich benötige.
Nein, du bekommst immer etwas Standardmäßiges, was statistisch funktioniert. Da hat uns die Statistik einen ganz bösen Streich gespielt, weil wer rausfällt aus der Statistik, hat dann eben Pech gehabt. Und das funktioniert auch wieder nur mit Dingen. Bei der Homöopathie kann man statistisch zum Beispiel gar nicht arbeiten, bei der ganzen Naturmedizin nicht. Da triffst du den Charakter oder nicht. Und dann heißt es, das wirkt dir alles gar nicht. Ja, warum nicht? Weil du nicht einfach jedem Johannisblüten geben kannst zur Beruhigung. Das ist ein Sonnenmittel. Das kannst du den Sonnen geben. Das funktioniert vielleicht noch bei Mars und Merkur, aber schon nicht mehr bei den Nachtleuten wie Saturn und Mond. Kannst du vergessen, dann tut es nicht. Und da musst du sehr genau arbeiten, viel genauer hingucken. Bei der Schulmedizin funktioniert es darum mit über Statistik, weil ja die Organe entmündigt werden. Wenn ich Magenschmerzen habe und ich behandle nicht den kranken Magen, sondern ich nehme einen Protonenpumpenhemmer, dann schaffe ich die Magensäure ab. So, sehr schön. Hat aber als Folge, dass du nie wieder alleine essen kannst. Weil dein eigenes System ist entmündigt worden, du hast es übernommen von außen. Das funktioniert natürlich dann bei 80% der Leute. Und dann gibt es noch so 20%, wo gar nichts geht. Dann fallen die eben aus der Gauss-Kurve raus, rechts und links, und Pech gehabt. Aber so kannst du nicht heilen. So kannst du eigentlich auch gar nicht rangehen. Das ist, wird meiner Meinung nach schon an den Universitäten völlig falsch angegangen. Weil es geht nicht mehr. Die haben vergessen, dass Menschen biologische Wesen sind. Einfach Tier und Naturwesen, und die können nicht als Maschinen so einfach ausgeschaltet werden. Das geht immer nur eine Weile gut, und dann gibt es das Berühmte, was Paracelsus schon gesagt hat, nämlich den Niveau-Shift. Das heißt, unterdrückst du dort eine Entzündung mit Cortison über Monate hinweg, dann wirst du auf der Dauer an einer anderen Stelle ein noch viel fetteres Problem bekommen.
Dann geht die Wanderschaft los am Ende. Ja. Dann wandert man von einem zum anderen und ja. Das ist aber, weil wir diesen Bezug zu der Natur verloren haben. Mhm.
Ja. Sagen wir mal so, dieser Rauswurf aus dem Paradies hat sehr früh stattgefunden. Der war auch schon zu Paracelsus-Zeiten so. Da waren die Leute auch schon völlig draußen. Wenn du mal anschaust, was im 15. Jahrhundert an schrecklichen Sachen verordnet wurde, ist es im Prinzip immer dasselbe. Da gab es Vomitieren, Klistieren, Aderlass. Das waren ja noch immerhin ein paar Maßnahmen, die funktioniert haben. Und dann gab es aber auch richtig im besten Falle noch Kräutermedizin aus dem Kloster übrig geblieben. die haben funktioniert. Und dann hattest du aber auch richtig giftige Sachen, wovon die Leute teilweise auch gestorben sind. Und genau das haben wir heute ja wieder. Ich meine, von unserem Medikament sterben auch viele Leute. Das darf man nicht unterschätzen. Da steht dann immer ganz süß in den Berichten Iatrogen, aber es ist also auch nicht ganz unschädlich, was da passiert. Die meisten Menschen können schulmedizinische Medikamente vertragen. Die Leber kann die vielleicht nicht abbauen, aber dann kommt es eben ins Fettgewebe und dann zieht man Wasser nach, wird nur einfach immer fetter. Sieht man bei den Psychopharmaka. Das geht erstaunlich lange gut, weil das menschliche System einfach sehr regenerativ ist. Trotz allem. Und wenn man dann mal eine Entgiftungskur macht, dann kann das auch alles wieder raus. Man kann das auch wieder eliminieren. Und das finde ich immer das Beruhigende daran. Also die meisten Sachen kann man wieder loswerden. Und wenn man nur mit Naturmedizin arbeitet, dann vegetiert man nicht nur und wird uralt, sondern dann kann man auch noch gut alt werden. Dann kann man auch noch gesund bleiben. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Gar nicht, dass wir alle über 80 werden, sondern der Unterschied, wie wir 80 werden. Und ich denke mir, da sind wir komplett und wirklich auf die Natur angewiesen.
Ja. Das ist ja das Schöne gerade. Dass ich denke wirklich, dass da so ein Weg zurück ist. Und ich lese das oder ich höre das ja auch immer mehr, ne? Dass man jetzt so hört, die Schwingung ändert sich und von Mondkalender bis ich weiß nicht, was es alles gibt. Das ist für mich ja schon ein Zeichen da tut einiges. Ja. Wie kann ich denn anfangen, wenn mich das jetzt wirklich so interessiert? Wie ist, was bin ich für ein Typ? Wie steige ich da ein?
Moment mal, das kann ich dir jetzt doch auch ganz einfach zeigen. Das ist eins der leichtesten Übungen. Also, reproduzieren. Mal gucken, ob du das jetzt siehst. Siehst du das?
Nee, noch nicht.
Nee, siehst du nicht? Okay, dann habe ich noch was falsch gemacht. Und zwar muss ich auch noch Kompatier machen. dann geht es. Also das Ding, ich spreche natürlich Spanisch, das ist klar. So, das Erste. Ich habe einen YouTube-Kanal, den alle Leute anschauen können. Das ist für die kostenlosen Einstiege erstmal, um ein bisschen mehr sich zu informieren.
Ja.
Dazu habe ich, alle 3 Tage erscheint irgendwie ein Post, was sich in der Natur tut. Wo ich etwas über die aktuellen Ereignisse in der Natur schreibe, das tue ich auf diese Seite hier. Da gibt es ein Facebook, Instagram auf Signaturleben. Das bedeutet, dass ich einfach schaue, was tut sich, was haben wir für ein Planetenjahr? Wir haben dieses Jahr Marsjahr. Dann stelle ich die Marspflanzen vor, die Marstiere und alles, was eben dazu gehört und was wir jetzt an. Teilweise auch mit Rezepten, was man machen kann, wie man es machen kann. Denn die Leute müssen von Grund auf wieder lernen, was man wann wo pflückt, was man zur Marmelade macht, was man trocknen kann. Also die ganz einfachen Sachen, die jeder für sich zu Hause anwenden kann. Und hier, das ist die Seite, die Paracelsus-Akademie-Seite. Das ist unsere Lehrseite, aber da gibt es auch einen Unterpunkt, wo man seinen Geburtsherrscher bestimmen lassen kann. Wenn jemand will, was bin ich denn jetzt, dann kann er es da beantragen. Darum zeige ich jetzt diese Seite. Wenn jemand sagt, ja, ich will das unbedingt lernen, dort gibt es die ganzen Seminare. Da gibt es Kurzseminare von 3 Stunden, wo man lernt, den Geburtsherrscher zu bestimmen. Und es gibt andere Tagesseminare online oder Präsenz, wo man lernen kann, wie jetzt die Pflanzen nach Signatur benutzt werden, wie man mit Mineralien nach Signatur umgeht und solche Dinge. Und das gibt, wenn man alle Kurse gemacht hat, nachher 13 Stück oder sowas, dann kann man auch bis hin zum Paracelsus-Coach mit Prüfung sich ausbilden lassen. Das ist das eine. Und dann gibt es Workshops, wie die Leute sagen, ich mag nicht gern Theorie, ich will aber praktisch was tun. Denen bringe ich bei, was man mit Kräutern tun kann, vom Pflücken, vom Moment des Pflückens bis zum Herstellen des eigenen homöopathischen Mittels. Und es gibt welche, wo ich den Leuten zeige, was man mit Kristallen machen kann, wie es Hildegard von Bingen gemacht hat. Ich zeige Leuten, wie wir mit Musik und Materie umgehen können, welche Musik was bewirkt. Auch diese Sachen sind praktisch und natürlich auch die Aromatherapie, wo man einfach mal mit ätherischen Ölen und Räuchern und allem, was es rund um dieses Thema gibt, wie jeder das für sich lernen kann. Da müssen die Leute nicht gleich Therapeuten sein, sondern können das auch aus Interesse, weil eigentlich geht es uns alle an. Solange wir Menschen biologische Wesen sind, so geht es uns jeden an, diese Dinge zu lernen. Logischerweise gibt es Bücher dazu, die findet ihr dann auf den Seiten. Hier gibt es die Seite, wo alle Bücher sind. und wo man sich anschauen kann. Das war mal mein erstes. Da habe ich dies auf 580 Seiten zusammengedampft, was Paracelsus auf 4000 hat. Dann ist sozusagen mein erstes und anstrengendstes Werk gewesen. Diese Bücher handeln vor allem vom Übelsten vom Übel, nämlich Krebstherapie mit Paracelsus-Medizin. Das macht mein Mann seit vielen Jahren erfolgreich. Es ist die große Alternative zu allem, was es sonst auf dem Markt gibt und die meiner Meinung nach eine der zielführendsten Sachen überhaupt, wo man wirklich sagen kann, nach einem Jahr, jetzt ist vorbei, ich bin geheilt. Darum geht es ja. Und dann gibt es ein paar Spielzeuge hier, der Mondkalender, den mache ich selbst. Logischerweise, ohne den kann ich die Kräuter nicht ernten und meine ganzen Mittel nicht selbst herstellen. Ich habe ungefähr 60 Urtinkturen und die sind alle nach diesen Kalendern gemacht worden. Ich hatte vorher einen gekauft. Leider sind die wenigsten Mondkalender wirklich real. Die werden nach Radix-Horoskopen oft gemacht und das stimmt dann nicht überein mit der Realität und mit der Natur. Da muss ich immer wieder sagen, wie Paracelsus es gesagt hat, schaut ins Licht der Natur, nicht in die Bücher. Und wenn, dann vergleicht es. Auch das kann man eben nicht immer glauben. Da bin ich immer wieder schockiert. Maria Thun hat super Kalender, die Stimmen, der Aussaatkalender, der ist jedes Jahr angepasst an die Realität. Alle anderen, die ich geprüft habe, leider nicht. Dann habe ich angefangen, das selbst zu machen. So, und dies hier ist, das ist mein Hobby, nämlich mir vorzustellen, wie wären die Welt der Signaturen in Romanform. Also, wie wären Welten, wenn ein Planet nur von Venus bewohnt wäre, wenn ein Planet nur von Marsleuten bewohnt wäre, wie würden die ticken, um klarzumachen, was Signaturen sind. Im Prinzip erklärt das auch ein bisschen unsere gesamte Entwicklung der Kultur. Nämlich, warum in einigen Ländern ganz klar Sonnenkulturen vorherrscht, wie Ägypten oder wie die Maya-Kultur eine Sonnenkultur war, oder wie sind Mondkulturen wie Irland, wo du Silber hast, die Harfe, die Flöte, die keltische Musik, das ist Mondkultur. Und das hängt natürlich auch vom Wetter und von den entsprechenden Pflanzen ab, die drumherum sind. Alles zusammen gibt eine Einheit und das prägt und da gibt es welche, die dominieren. Und die machen sozusagen eine Art Leitkultur. Und um das klarer zu machen, wie sowas funktioniert, habe ich die einzelnen Elemente hier eingefügt, das Ganze aber in eine Romanhandlung mit einer Liebesgeschichte im Hintergrund, damit es klarer wird für auch die Jugendlichen, die jetzt keine Lust haben auf dröges Lernen. Das ist die Idee dabei. Ja.
Stimmt. Mega spannend.
Ja, ich habe, das ist das Gute, wenn man älter wird, dann hat man natürlich schon viele Jahre auf dem Buckel, in denen man viel machen kann oder gemacht hat. Und jetzt, wo die Zeit knapper wird, da bin ich natürlich noch mehr damit beschäftigt, es unter die Menschen zu bringen, dieses Wissen, damit es nicht wieder verloren geht. Das ist mein größtes Anliegen.
Ja, das ist ja wirklich spannend, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Familiengefüge, ne? Wer da so alles in einer Familie lebt und jeder bringt noch so seine eigenen Themen mit. Und aber wenn man sich da mal so als Familie mit auseinandersetzen würde, ich glaube, das würde einiges erleichtern.
Aber ja, denn du kannst die Aufstellung alchemistisch machen und dann wirst du ganz schnell feststellen, ob sich Muster wiederholen. Ob du zum Beispiel immer Sonnenmutter, Venuskind, Sonnenenkel, Venuskind, du hast manchmal solche Sprünge oder du hast welche und dann merkst du sehr schnell, wenn die nicht wechseln, die Geburtsherrscher, in einer längeren Reihe, dann ist ein bestimmte Themen wohl nicht gelöst. Sondern gehen immer von einer zur nächsten Generation weiter. Und du merkst natürlich auch, wenn du auch ganz einfach nur eine normale Familie anschaust, Vater, Mutter, Kind oder Vater, Mutter und zwei oder drei Kinder, wie viel Unverständnis herrscht, weil die Partner normalerweise die Gegenteile sind. Das ist so, weil das sich biologisch anzieht. Du suchst normalerweise deine Ergänzung, du suchst nicht das Gleiche. Und dann kommt das Kind und das ist was ganz anderes. Und beide verstehen es nicht. Oder das Kind kommt und ist ein reines Papakind und dann sagst du dir, wieso und mit mir irgendwie gar nicht, warum, was ist hier falsch und oder warum ist das so? Und obwohl es die Tochter ist, ist sie aber Papakind und nicht nur, weil es das Mädchen ist, sondern weil sie vielleicht die gleiche Signatur hat. Das heißt, das kann auch passieren, dass also bei Eltern mit einem die Superharmonie herrscht und mit dem anderen Kind gar nicht. Und das ist dann irgendwie unverstanden. Und warum ist das so? Und das ist mit den siderischen Körpern leichter zu erklären, weil natürlich kommen die Eltern dann und sagen, wieso? Gleiches Erbgut, gleiches Umfeld, aber da fehlt eben doch was.
Ja. Oh, das erklärt so einiges. Ja, das würde ich mir wünschen, dass das jeder so quasi mitbekommt.
Ja. Ja, weißt du, du hast dann solche anderen Situationen wie das Marskind, das braucht Disziplin und Ordnung. Dem kannst du sagen, du, jetzt räum aber mal dein Zimmer auf und dann mach das da. Und das sind dann immer so die Vorzeigekinder, die sich wahnsinnig anstrengen und auch sehr ehrgeizig sind. Und dann hast du ein Kind, dem kannst du drohen, was du willst. Wenn du nicht, und das macht auf Durchzug, gar nicht. Und was ich immer mache, ich erkläre den Leuten das aufhand von der Nähe zu den Tieren. Wenn du Mars- und Venus-Kinder hast, als hättest du Hund und Katze. Dem Hund kannst du sagen, sitz, der Katze nie. Da kannst du es anbrüllen oder nicht, die Katze wird sich immer noch umdrehen und gehen. Und jetzt erst recht nicht. Das heißt, du hast ganz viele solche Sachen, wenn du dir die Similis in Tierform dazu vorstellst, dann weißt du, was du in einer Familie hast. Und bei Paaren geht das ja schon los. Ne? Da geht das ja schon los. Angenommen, du hast Sonne und Mond, die sich ja praktischerweise anziehen und normale gerne zusammentun. Aber dann hast du einen Löwen. Das ist der Sonnenmann oder die Sonnenfrau. Und dazu jetzt das arme Schaf. Oder,
oh yeah.
Ja. Oder ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten bei den Monden. Kann auch ein Reh sein, irgendwie sowas Scheues, Nachtaktives. Aber wenn die in Streit geraten, dann wird vielleicht auch das geduldigste Reh irgendwann mal ein anderes Tier aktivieren. Und da kann dann plötzlich der Hai kommen. Die Fische gehören nämlich auch zu dem Mond. Das heißt, man darf das nicht unterschätzen. Man sollte sich sehr genau erkundigen, was ist alles an Krafttieren und Fabeltieren drin in einer Signatur. Denn das wirst du im Laufe der Zeit kennenlernen. Spätestens im Streitgespräch.
Die holen wir dann alle mal raus.
Die kommen alle raus, wenn die Leute krank werden, kommen welche raus, weil die retten müssen. Die Verteidigungsmaßnahmen, zum Beispiel die Venus, die kann ein liebes, süßes Kaninchen sein. Aber wenn du sie ärgerst, wird sie zur Katze, faucht und holt die Krallen raus. Das ist klar. Und eine Katze ist schon nicht mehr so leicht zu dominieren. Da macht dann auch der liebe Hund nichts. Und der Hund, wenn du den ärgerst, kann der zum Wolf werden. Auch zum Werwolf.
Ja. Ja. Und ich glaube, wir sind uns ja so Film gar nicht
bewusst. Nein. Es fehlt viel Wissen über die Signaturen und über die tatsächlichen Kräfte, die da aktiv sind. Aber du siehst das ja selber, wenn du mit Tieren arbeitest, es gibt immer die Harmonie mit bestimmten Tieren, die sofort funktioniert und mit anderen, die nicht funktioniert. Du weißt sofort, welcher ist ein Katzenmensch, welcher ist ein Pferdemensch, und das ist kein Zufall, das sind alles die Signaturen, die dahinter stehen.
Ja, und ich glaube, wir wissen ja auch ganz viel intuitiv. Ne? Also ich habe ja eben so ein bisschen aufgepasst, was du mir da gezeigt hast. Und Pilz zum Beispiel, ich habe hier bei mir Garten so einen beimpften Baumstamm stehen. Ne? Ich züchte meine eigenen Pilze. Und ich habe hier überall Thymianpflänzchen stehen. Also habe ich ja schon intuitiv ganz viel hier im Garten, wo ich so für mich gespürt habe, das brauche ich,
Genau, das kommt auch von selber normalerweise. Wenn du die ein bisschen in Ruhe lässt, kommt alles von selber auf, was du brauchst. Das ist auch immer so toll.
Ja, wäre nur schöner, wenn wir es schon früher wüssten.
Ja, das ist natürlich dann besser. Dann kannst du jetzt auch gleich davon absehen, eine Eiche zu pflanzen. Also, das ist auch
sowas. Ich finde, das ist ja unglaubliche Möglichkeit.
Ja.
Da habe ich mal mit auseinandersetzt. Einsteige und ich bin gerade so für Familien, ne? Da ist ja so, was die da so dann erwarten und was sie dann gar nicht so erfüllen können. Der liebe Partner oder die Partnerin.
Ja, es geht mit der Partnerschaft los und geht dann weiter über die Kinder. Und da hilft es sehr, wenn man eben nicht von sich auf andere schließt. Das hilft nicht. Das kann sein, dass das daneben geht. Das geht fast immer daneben. Gerade in einer Familie, weil ja eine gesunde Gesellschaft davon lebt, dass die verschiedenen Biotypen alle da sind. und dass die sich irgendwie gegenseitig ausgleichen. Und da muss man natürlich, braucht man sehr viel Toleranz und da braucht man sehr viel Verständnis für tatsächlich den Wesen als anderes, der nicht so tickt, wie man selber tickt.
Ja, sollten alle bei uns selber erstmal anfangen.
Ja klar, damit geht's los.
Ja. Oh. Mega spannend, mega spannend. Also da noch tiefer einsteigen. Eine ganz neue Welt. Mhm. Ich danke dir sehr für deine Zeit und es wird alles verlinkt. Also ich finde das mega, mega spannend und ich denke mal, wir haben da viele neugierig gemacht.
Ja, das hoffe ich.
Auf jeden Fall. Also mich spricht das schon unglaublich an und da ist ja ein unglaubliches Potenzial drin. Das ist ja wirklich ein Geschenk, wenn man das mal auspackt.
Ja.
Danke dir sehr.
Das Wichtigste ist ja, dass es gibt keine schlechten Signaturen oder so etwas. Es gibt nur andere. Und auch das ist unendlich wichtig, dass Menschen mal verstehen, dass nicht alle gleich ticken müssen. Das ist ganz fürchterlich. Daran werden übrigens alle Globalisierungsmaßnahmen und alle diese vereinheitlichen Dinger werden scheitern daran. Und das finde ich auch sehr beruhigend. Die Natur setzt sich immer durch. Und das gilt für Menschen eben auch. Und da ist es schon schön zu wissen, wo stehen wir denn jetzt?
Ja. Ja. Vereinheitlich. Alles gleich machen. Genau. Merken wir ja, es funktioniert nicht.
Nein, es funktioniert nicht und das darf auch gar nicht funktionieren, weil das ungesund ist. Das ist unnatürlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und die Natur hat sehr viel mehr zu bieten als das.
Ja, und es macht neugierig. Die Natur, die macht auch sehr neugierig und Neugier, die ruhig stillen.
Hm.
Ah, danke dir sehr und das ist mega. Also ich finde das einfach nur, das macht unglaublich Freude, da tiefer einzusteigen und einfach noch dann zu erkennen und also ich glaube, ich gucke mir mal an, wer so hier um mich rum ist. Die kann man dann auch viel besser verstehen. Und es macht uns ja das Leben einfacher.
Mhm.
Ja. Ah. Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, bitteschön.
Ja, euch allen. Ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht und ich kann nur empfehlen, steigt da mal ein und schaut mal, was euch so ausmacht und was euch mitgegeben wurde mit eurem Planetenherrscher. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.